Ja, liebe Gemeinde, vielleicht kennt ihr auch Situationen, wo man sich überlegt, soll ich das dann bei der Reparatur geben oder soll ich mir was Neues kaufen? Da muss man immer abwägen, was jetzt sinnvoller, was besser ist. Manchmal hilft nichts anderes, aber den Blumentopf, glaube ich, reparieren, das hat keinen Zweck, da muss was Neues her. Reparaturen am Leben vornehmen, geht das? Es gab immer wieder Situationen, in denen Menschen gemerkt haben, ich brauche eigentlich jetzt mehr als nur eine Reparatur für meine Probleme, nur hier und da eine Ausbesserung. Ich brauche was ganz Neues. Ich müsste eigentlich neu anfangen, einen neuen Anfang setzen. Und doch in der Bibel gibt es manche Kapitel und manche Psalmen zum Beispiel, in denen genau zum Ausdruck gebracht wird, wo die Beter merken, hier nützt nicht eine oberflächliche Ausbesserung, hier muss grundsätzlich etwas neu werden, hier braucht was Neues her. Es geht einfach nicht so weiter wie bisher. Das alte Leben kann eigentlich nicht so weitergehen. Diese Erfahrung hat auch das Volk Gottes immer wieder gemacht im Alten Bund und auch wir in der Geschichte der Gemeinde gab es Situationen, wo Gott nur eine Erneuerung noch wirken konnte, damit etwas besser wurde, was sich verändert hat. Und ich möchte uns dem ein Beispiel heute Morgen geben, nämlich dem Psalm 85. Und zwar dem Psalm 85 nach der Elberfelder Bibelübersetzung. Der geht so: Dem Chorleiter von den Söhnen Korahs ein Psalm. Herr, du hast Gefallen gefunden an deinem Land, hast die Gefangenschaft Jakobs gewendet. Du hast vergeben die Ungerechtigkeit deines Volkes, alle ihre Sünde hast du zugedeckt. Du hast zurückgezogen all deinen Grimm, hast dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Stelle uns wieder her, Gott unseres Heils, und mache deinem Unwillen gegen uns ein Ende. Willst du uns ewig zürnen? Willst du deinen Zorn währen lassen von Generation zu Generation? Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich in dir freue? Lass uns, Herr, deine Gnade sehen und gewähre uns dein Heil. Hören will ich, was Gott der Herr reden wird. Gewiss wird er Frieden zusagen seinem Volk und seinen Frommen, doch sollen sie nicht zur Torheit zurückkehren. Fürwahr, nahe ist sein Heil, seine Rettung denen, die ihn fürchten, der mit Herrlichkeit wohne in unserem Land. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Wahrheit wird sprossen aus der Erde, Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. Auch wird der Herr das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und er wird ihre Tritte zum Weg machen. In diesem Psalm erfahren wir, wann eine Erneuerung nötig ist. Wir erfahren, wie sie zustande kommt und wie sie sich auswirkt. Wann ist eine geistliche Erneuerung notwendig? Was hat den Psalmschreiber veranlasst, diesen Psalm zu schreiben? Was war der Anlass in seinem Land? Wir können es an den ersten Versen ersehen. Herr, du hast Gefallen gefunden an deinem Land, hast die Gefangenschaft Judas, Jakobs gewendet. Du hast vergeben die Ungerechtigkeit deines Volkes, all ihre Sünde hast du zugedeckt. Du hast zurückgezogen all deinen Grimm, hast dich abgewandt von der Glut deines Zorns. In diesen Worten spiegelt sich eine große Freude darüber, dass Gott sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgeführt hat in ihr Land. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass Israel aus seinem Land geführt wurde? Warum ist das Land, die Hauptstadt und der Tempel damals verwüstet worden? War das irgendein Wechselfall der Geschichte? Es musste dem Volk klar werden, dass Gott selbst dahinter stand. Dass Nebukadnezar, der König der Babylonier, ein Werkzeug in der Hand Gottes war an seinem Volk. Entscheidend ist hier das Wort, das in diesen Versen am öftesten vorkommt, also am häufigsten vorkommt. Zorn, zornig sein, dein Zorn. Ja, lange hatte Gott sein Volk ertragen, so wie es sich von ihm abgewandt hat, so wie es nicht in seinen Wegen gelaufen ist, wie sie fremde Götter angenommen haben, wie sie seine Gebote missachtet haben und wie sie eigenmächtig in ihrem Leben gelebt haben, sich verbündet haben mit Mächten, um auf ihrer eigenen Weisheit ihren Weg, den Wechselfällen des Lebens zu finden. Aber mit diesem Verhalten haben sie seinen Zorn geweckt. Gott wurde zornig auf sein Volk. Nun ist Zorn etwas, was uns vielleicht nicht so ganz klar wird. Wieso eigentlich Zorn? Es ist gut, dass Gott zornig war, weil damit zeigte er, dass ihm sein Volk nicht egal war. Wenn wir unseren Kindern alles durchgehen lassen und zu einem Ja-Ja sagen, dann ist das nicht ein Zeichen von Interesse, sondern von Gleichgültigkeit. Manchmal ist der Zorn, der Unwillen über das, was sie tun, einfach nötig, damit wir uns sie merken, es geht so nicht weiter. Hier muss ein Stoppschild gesetzt werden. Und so war es auch bei Gott für Israel. Israel war seinem Gott seinen Zorn wert. Er wollte es nicht länger in die Irre gehen lassen. Aber das Maß war jetzt voll. Er konnte seine Hand nicht mehr darüber halten. Er musste ihnen jetzt ihren eigenen Willen lassen. Und so wurden sie zum Spielball der Mächte. So wurden sie weggeführt von Babylon in die Gefangenschaft. Er tat das, um sie wach zu rütteln und sie zur Besinnung zu bringen als sein Volk. Einen anderen Weg hatte er nicht mehr. Und als sie dann schließlich in Babylon waren, dauerte es gar nicht lange, bis sie jetzt plötzlich merkten, was ihnen fehlte. Ihr Land war weit weg, der Tempel war nicht mehr, sie spürten Gottes Nähe nicht mehr. Sie erkannten ihre Schuld vor Gott und haben Buße getan, haben sie ihre Schuld bereut, sind zurückgekehrt zu ihm und in aufrichtiger Buße vor ihm. Und er hat ihr Gebet erhört. Und zum Zeichen seiner Erhörung, seiner Gnade, hat er sie zurückgeführt in ihr Land. Aber damals war noch lange nicht alles wieder so, wie es sein sollte. Zunächst ging es im Land nur mühsam voran. Der Tempelbau musste mehrfach unterbrochen werden. Bis die Stadt Jerusalem hergestellt war, gab es manche Schwierigkeiten. Aber irgendwann war es wieder soweit. Es lief das Leben im Tempel und die Frömmigkeit Israels lief in den gewohnten Bahnen. Es war wieder so, dass man zufrieden sein konnte. Und viele waren zufrieden, dass der Laden lief. Einige aber spürten innerlich, das ist nicht alles. Da fehlt noch etwas. Da muss etwas anderes kommen. Diesen Mangel konnten sie irgendwie nicht in Worte fassen. Sie spürten es aber. Und dieser Mangel ist besonders denen, die im Tempel gedient haben, nämlich den Söhnen Koras, sehr zu Herzen gegangen. Das war eine Abordnung von Leviten, die für den Lobgesang Gottes im Tempel zuständig waren, die also nah am Herzschlag Gottes waren. Und die spürten, dass etwas fehlt, obwohl Gott so gnädig war, wo sie wieder im Land waren, obwohl alles lief, fehlte doch etwas. Es fehlte etwas, was ihnen Schmerz bereitete. Es war diese unmittelbare Nähe ihres Gottes. Diese dichte Erfahrung seiner Gegenwart, die sie manchmal auch erschreckte und sie wieder ermutigte. Aber er war da. Die alte Vertrautheit und die Ehrfurcht, die sie mit ihrem Gott verband. Die tiefe Freude an Gott und seinem Handeln. Lebendige Erfahrung mit ihm. Das alles fehlte damals. Und darum fehlte damit auch das Entscheidende. Und diese Not, dieser Mangel machte sie so traurig und sie wollten sich damit nicht abfinden. Und so kommt aus dem Herzen, aus dem Tempel Gottes, dieser Psalm 85 als dieses Sehnsuchtslied nach dieser tiefen Erneuerung, nach der sie sich sehnten. Das war damals so. Wie ist das heute? Wie ist das heute in unserer Gemeinde? Wie ist das heute in den Gemeinden? Wie sieht das in unserer Welt aus? In unserer Gemeinde läuft sehr viel. Es gibt viele Aktivitäten, viele Veranstaltungen, es gibt mehr und mehr Gruppen. Und wir investieren in unserer Gemeinde heute selten weniger als je zuvor darin, dass es ein attraktives Programm gibt, dass Menschen angezogen werden. Und ich denke daran, dagegen ist doch nichts einzuwenden. Gott möchte unseren vollen Einsatz. Aber die Frage ist, erleben und verbreiten wir dabei überstürmendes Leben von Gott? Ist da eine ansteckende Freude da, die sich durch uns verbreitet? Ist da eine Begeisterung, von der wir gepackt sind und die uns einfach immer wieder zum Staunen und zur Freude bringt? Wir wachsen an Zahl, aber wachsen wir innerlich auch im Glauben? Bringen wir Gott Frucht? Wächst da etwas auch innerlich? Oder merken wir, dass zwischen unserem Einsatz und den Ergebnissen eine Kluft ist? Dass zwischen dem, was Gott eigentlich sagt, was er für sein Volk vorhat, und das, wie wir es tatsächlich erleben, eine Diskrepanz ist, die nicht überbrückt werden kann. Je mehr wir so etwas selbst empfinden und nicht wegdrücken, uns nicht ablenken durch das alles Schöne, was läuft, erst wenn wir diesen Schmerz spüren, wenn wir dies merken, dann werden wir anfangen, wirklich zu beten. Dann werden wir anfangen, wie dieser Psalmbeter vor Gott zu flehen, dass er das gibt, was uns fehlt. Je stärker wir die Not fühlen, umso stärker wird es auch zu unserem Herzensanliegen werden. Und das ist immer der Anfang einer geistlichen Erneuerung, wo es einige gibt, die sagen, ich will mich nicht zufrieden geben. Es kann doch nicht alles sein. Herr, offenbare neu deine Herrlichkeit unter uns. Und genau das ist es, glaube ich, was fehlt, von dem der Psalmist dann auch spricht, die Herrlichkeit Gottes. Es gibt den Ausdruck der Schechinah Gottes. Und der kam ja bei diesem Psalm wieder in den Sinn. Was es damit auf sich hat, lesen wir im Propheten Hesekiel im Kapitel 10. Das Allerheiligste des Tempels stellte den Thronsitz Gottes dar. Dort war das Zentrum seiner Macht. Nun hatte aber Hesekiel eine Vision und war am Allerheiligsten und er sah, wie die Herrlichkeit Gottes sich aufhob aus dem Tempel weg und verschwand. Er lebte mit, wie dadurch die Herrlichkeit Gottes von dem Volk Gottes gewichen ist. Diese unmittelbare Gegenwart, die sie bewahrte, die sie stärkte, die sie rettete, die hatte sich zurückgezogen, sie war ausgewandert. Und darum konnten sie überhaupt weggeführt werden. Und das war noch nicht wieder eingekehrt. Das fehlte noch. Diese Herrlichkeit Gottes, die Schechinah Gottes, sie war noch nicht wieder im Tempel. Sie war noch nicht wieder über Jerusalem. Es war noch nicht wieder so weit. Und darum beten die Leviten und die Kinder Koras, stelle uns, Vers 5 und 6, stelle uns wieder Herr Gott unseres Heils und mache deinem Unwillen gegen uns ein Ende. Willst du ewig zürnen? Willst du deinen Zorn wehren lassen von Generation zu Generation? Soll das nicht einmal aufhören? Wenn uns dieser Mangel und diese innere Not und Sehnsucht zugleich bewegt, dann werden wir umso inniger zu Gott flehen und ihn anrufen, wie das die Beter dieses Psalms 85 getan haben. Sind wir mit unserem Latein vielleicht auch vielfach am Ende? Fühlen wir uns nicht lange schon ausgelaugt und kraftlos, frustriert, demotiviert? Und fängt unser Frust manchmal nicht auch an, andere anzustecken, sich auszubreiten? Ist das Gegenteil von ansteckender Freude? Spüren wir statt Fortschritt Rückgang oder Stillstand in unserem geistlichen Leben, im Leben der Gemeinde, an Hingabe und an Liebe? Wird alles immer mehr zum Mittelmaß? Sind wir lau geworden? So wie es im Sendschreiben an Laodicea heißt? Ich glaube, damit entspricht, wenn es so ist, prüfe sich an jeder unserer Situation ziemlich genau der damals in Israel, als dieser Psalm entstanden ist. Die frohmachende, segnende, stärkende Nähe unter uns wird vermisst. Das Feuer, deine Gegenwart, also selbst in Brand setzt. Haben wir ihn vielleicht in unseren Entscheidungen nicht mit zu Rate gezogen, persönlich oder gemeintlich? Leben wir noch aus dem Potenzial, das sein Geist uns gibt und aus unseren Ressourcen, unseren Quellen? Und versäumen wir es, damit schließe ich mich ein, versäumen wir es nicht sträflich, persönlich und gemeinsam, Gottes Nähe im Gebet zu suchen und ihn anzuflehen, dass er sich unter uns neu offenbart, dass seine Herrlichkeit neu offenbar wird unter uns? Ist dieses gemeinsame Gebet in unseren Veranstaltungen, in unseren Gruppen, ist das noch vorhanden? Welchen Raum hat das noch? Dies mag ein Gradmesser sein und eine Herausforderung für uns, wo es neu werden darf. Darum lass uns einstimmen in diese flehentlichen Bitten des Psalmbeters. Wir müssen auch nicht mal unsere eigenen Worte finden, sondern die Worte beten, die uns hier vors Herz gelegt werden. Wenn es Vers 7 und 8 heißt, willst du uns nicht wieder neu beleben? Willst du uns nicht wieder neu beleben, dass dein Volk sich deiner freuen kann? Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil, schenke uns deine Rettung. Willst du uns nicht wieder neu beleben? Ja, das ist logisch, denn niemand kann sich selbst wiederbeleben. Da muss jemand anders kommen, der einen Wiederbelebungsversuch startet. Das können wir nicht selber machen. Es kann nur Jesus Christus uns neu sein Leben einhauchen. Es kann nur der Geist Gottes das klein gewordene Flämmchen des Glaubens und der Liebe neu entfachen, dass es wieder hell lodert und brennt und es entzündet, uns begeistert. Nur er selbst, unser Herr, kann das persönlich tun. Darum lasst uns ihn im Gebet suchen, seine Nähe erbitten. Und dann das Ziel in Vers 10, dass in unserem Lande Herrlichkeit wohne. Ja, genau das ist es. Dass deine Herrlichkeit sich neu offenbart unter uns. Das fehlt, die Schechina Gottes. War es in Israel? Bei uns, glaube ich, ist es diese Erfahrung seiner unmittelbaren Nähe, begeisternder Nähe seines Geistes. Die Kraft des Heiligen Gottes. Das können wir uns nicht selber geben, darum müssen wir beten und dürfen wir ihn anflehen, dass er sein Wort auch unter uns wahr macht. Und wenn eine geistliche Erweckung anfängt und aus sich auswirkt, dann führt es immer zuerst zu einer vertieften Sündenerkenntnis. Dann erkennen wir, wo wir wirklich stehen vor Gott. Dann erkennen wir, wo wir Vergebung unserer Schuld nötig haben, wo wir versagt haben, wo wir anhaltend unsere eigenen Wege gegangen sind. Dann merken wir, wo wir umkehren müssen. Dann tut es uns leid in unserem Herzen, dass wir nicht so waren, wie er es sich für uns gewünscht hätte. Dann trauern wir über unsere Untreue ihm gegenüber. Dann hören wir immer wieder auch intensiver und mit innerem Verlangen auf sein Wort. Ich will, in Vers 9 heißt es, ich will hören, was Gott der Herr redet. Der Beter neigt sein Ohr, sagen wir heute so, das sagt man im alten Sprachgebrauch. Er legt sein Ohr an Gottes Mund und sagt, ich will hören, was sagt jetzt der Herr auf diese Klage? Was ist seine Antwort? Was ist seine Wegweisung? Und er ist gewiss, dass er reden wird. Damit fängt es an, neu zu hören. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, so lesen wir es öfter in den Sendschreiben. Und dann, wenn es zu einem wirklichen hörenden Beten kommt, das ist eigentlich der Normalfall des Betens, dass wir hörend beten, dass nicht nur wir reden und unsere Worte machen und wenn wir fertig sind, gehen wir weiter, sondern dass wir erstmal hören auf sein Wort, dass wir im Gespräch mit ihm innehalten, dass wir seine Stimme hören, dass wir wahrnehmen wollen, was er nun uns zu sagen hat. Das ist mehr als eine bloße Pflichterfüllung. Es genügt nicht, einfach ein paar Verse in der Bibel jeden Tag zu lesen und dann das Buch wieder zuzumachen. Wir müssen schon hören. Ja, was hast du mir zu sagen? Mit dem Hören fängt es meistens an. Und der Gott Israels hat auf das Gebet des Psalmbeters tatsächlich geantwortet. Er stellt ihm eine Schau vor Augen. Ich will hören, was Gott der Herr antworten wird. Ja, er spricht Frieden seinem Volk zu. Hier ist vom Shalom Gottes die Rede. Das scheint mir der Kern zu sein. Das ist ein Frieden, den nur Gott geben kann. Der nicht auf Kompromissen beruht, nicht auf unseren Bemühungen, sondern der beruht darauf, dass Gott Frieden zuspricht. Das ist ein umfassender Friede, der alle Bereiche umfasst. Unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu unseren Brüdern und Schwestern. Der umfassende Friede Gottes, der das Heil werden lässt, was unheil ist. Der gesund macht, was krank ist. Dieser Friede Gottes, diese Schechina Gottes zeigt sich darin, wenn dieser Friede kommt. Darin wird deutlich, dass die Gegenwart Gottes, diese frohmachende, diese herrliche Gegenwart Gottes zurückfährt, wenn dieser Friede Gottes uns erreicht und wir uns von diesem Frieden Gottes erfüllen und erfassen lassen. In Beziehung zu Gott und zueinander. Ist das nicht etwas, was wir als Gemeinde auch dringend brauchen? Den Shalom nicht nur einigermaßen sich stehen lassen und nebeneinander, sondern ein echter Friede, der auf persönlichen Beziehungen beruht, der ein aktives Miteinanderleben bedeutet. Ist das nicht, was wir als Gemeinde dringend brauchen? Wie sich in manchen Problemen, die unter uns herrschen, zeigt, wie lange es zu keinen wirklichen Lösungen, solange es nicht zu wirklichen Befriedungen kommt, solange nicht der Friede Gottes wieder und die Liebe wieder regieren. Dass wir uns in manchen Fragen nicht einig werden können, wo Uneinigkeit fortbesteht. Ich glaube, dass Gott unseren Frieden sich rar macht, sich rar machen kann, vielleicht auch unter uns rar gemacht hat. Und darum müssen wir und brauchen wir dies, ihn um diesen Frieden anzuflehen, dass seine Gegenwart sich neu einstellt und wir bereit sind, aufeinander zuzugehen, bereit sind, umzukehren zu Gott und miteinander im Frieden, in einem echten Frieden zu leben, nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, der kleinste mögliche Nenner. Nicht ein falscher Friede, sondern ein echter, gelebter Friede, der uns in Liebe miteinander verbindet, wo die Herzen zusammenkommen, wo intensive Gemeinschaft gelebt wird, wo ein Gemeindeleben vom Herzen Gottes her, von seiner Liebe aus, uns einschließt, uns eins macht. Der Herr wird uns Gutes geben, sagt er voraus. Der Herr wird unser Land seinem Gewächs geben. Davon ist er überzeugt, und das ist Hinweis auf sein Tun. Wenn seine Gegenwart uns beschenkt, wenn sie austeilt, das, wo wir Mangel haben, an Kraft, an Liebe, an Freude, an Begeisterung. Mit dem beschenkt er uns, will er uns beschenken, auf dass Fruchtbarkeit entsteht. Dass wir fruchtbar sind und werden für ihn. Davon spricht unser Psalm 85. Wenn es heißt, Wahrheit wird sprossen aus der Erde oder Treue, können wir auch übersetzen, Treue wird sprossen aus der Erde, Gerechtigkeit niederschauen vom Himmel. Denn Gottes Gerechtigkeit, das ist seine Bundestreue, die Segnung seines Bundes, seine Gegenwart, sein Frieden, seine Liebe, von oben auf uns kommen und wir innerlich von unten treu sind, dass wir neu in diesen Bund eintreten, den Gott durch Jesus Christus mit uns geschlossen hat. Dass Gnade und Treue sich begegnen, in Vers 11, Gnade und Treue sich begegnen, wenn also die Erfahrung, dass er uns gnädig ist und vergibt, nicht zu einem gleichgültigen Nebeneinander führt, sondern zu einer neuen Beziehung führt. Zu einer Beziehung der Hingabe und der Treue zu Gott und eines Miteinanders in der Gemeinde. So hat Gott alles bereit, uns zu geben, wenn wir empfänglich sind und werden für seine Gegenwart und für den Mangel, den wir daran haben. Dass wir diesen Psalm uns auch zu Herzen nehmen und dass wir ihn nachbeten und nicht nur nachbeten, sondern unser Herz hineinlegen. Ich glaube, das möchte der Herr, damit der Mangel, der damals im Volk Gottes herrschte, den auch wir spüren, ausgefüllt wird mit seiner Herrlichkeit, seinem Frieden, seiner Freude, seiner Kraft, seiner Liebe, dass das wieder überfließt, uns mitreißt miteinander. Das möge der Herr geben, dass wir ein Verlangen haben, dass wir erkennen, wo stehen wir, dass wir die Schritte gehen, die sein Wort uns nennt und dass wir mit einer Schau erfüllt sind für das, was er mit uns vorhat, dass seine Verheißungen sich erfüllen und wir so miteinander den Weg mit Jesus weitergehen. Gott segne uns mit einer tiefen geistlichen Erneuerung, die in unserem Herzen zuerst beginnen will und beginnen kann und beginnen wird, wenn wir uns danach sehnen. Amen. Lass uns einige Augenblicke der Stille vor ihm einhalten und dann kann gerne auch der eine oder der andere, der möchte, laut beten. Lass uns einfach führen im Gebet und dann singen wir miteinander ein Lied, in dem wir unsere Gebete dann zusammenfassen.